Das Thema der heutigen Vorlesung ist Lernumgebungen. Ich möchte also zunächst was dazu sagen, was damit gemeint ist mit dem Begriff Lernumgebung. Gehe dann nochmal zurück auf eine Dimension von Medialität, die uns über mehrere Vorlesungen hinweg beschäftigt hat, nämlich die Dimension der Instrumentalität, und möchte Sie konfrontieren mit einem mit einer Eigenschaft dieser Technologien, dieser neuen Technologien, mit denen wir es zu tun haben, die auf der einen Seite durchaus diese Technologien auch als Instrumente handhabbar macht und dennoch es nicht mehr erlaubt, sie im ganz traditionellen Sinne als Instrumente zu verstehen. Und das, was sich davon abhebt, was das Unterscheidende ist, das habe ich hier vorläufig mal mit Potentialität bezeichnet. Diese Überlegungen werden uns dann zu einem erweiterten Medienbegriff führen. Das heißt, der Medienbegriff, wie er bisher in dieser Vorlesung entwickelt worden ist, wird jetzt erweitert. Er wird so erweitert, dass man sagen kann, dass der alte Medienbegriff, den wir bis in die vorige Woche hier zugrunde gelegt haben, so nicht mehr alleine zureichend ist. Und im letzten Abschnitt möchte ich nochmal dann das besondere Charakteristikum dieses Mediums, wie ich es thematisiere, unter Lernumgebungen darstellen, nämlich dass es sich um eine Lernumgebung für Konstruktionen handelt und insofern also um ein konstruktivistisches Medium. So also die Gliederung der heutigen Vorlesung, und zunächst möchte ich zum Begriff der Lernumgebung schreiten. Zunächst mal findet Lernen natürlich immer in einer Umgebung statt. Das ist nichts Neues. Lernen hat immer irgendwie in einem Kontext sich bewegt, sich auf einen Kontext bezogen, in dem es stattgefunden hat. Im weitesten Sinne ist die Welt, in der wir leben, natürlich auch eine Umgebung des Lernens, nämlich die Umgebung, in der wir lernen, für die wir auch lernen. Und insofern, also Lernumgebung im Sinne einer Umgebung des Lernens begleitet das Lernen, seit es überhaupt Lernen gibt. Und Lernen findet ja auch nicht organisiert statt, Lernen findet spontan statt, wie wir ja an der Entwicklung von kleinen Kindern bestens beobachten können. Das ist ja nicht intentionales Lernen im Sinne von organisiertem Lernen durchweg, sondern da wird einfach aus der Lebenserfahrung heraus, die Menschen machen, gelernt. Nun gibt es daneben natürlich Umgebungen, die für das Lernen geschaffen werden. Umgebungen, die besondere Vorkehrungen, Einrichtungen vorsehen, die das Lernen unterstützen sollen. Wobei Lernen hier jetzt immer noch sehr unspezifisch gemeint ist, also noch nicht eine besondere Qualität des Lernens meint, aber dort, wo Lernen intentional angegangen wird, also beabsichtigt wird und dafür eine Umgebung geschaffen wird, in der dieses gewünschte Lernen stattfindet, ist es also auch ein Lernen, das nicht einfach nur sozusagen von alleine geschieht, indem man überhaupt Erfahrungen macht und insofern einfach nur Bestandteil des Lernens ist, des Lebens ist, sondern hier wird also Lernen gezielt unterstützt. Einem solchen Lernen werden dann auch Ziele gesetzt. Diese Ziele für Lernen müssen nicht unbedingt pädagogischer Art sein oder pädagogischer Herkunft sein. Wir können Lernen uns auch in Kontexten vorstellen, wo es nicht um Bildung geht, um die Bildung des Menschen geht, sondern wo es einfach darum geht, dass jemand fit gemacht wird dafür, dass er bestimmte Anforderungen erfüllt. Davon nochmal zu unterscheiden sind Umgebungen, die spezifisch unter pädagogischen Gesichtspunkten gestaltet werden. Das heißt, wo es nicht nur darum geht, dass irgendein Lernen unterstützt wird, sondern wo es um die Unterstützung eines Lernens geht, das pädagogische Qualität aufweist, also dem man Bildungsqualität zuschreiben kann. Wo nun der Unterschied liegt zwischen einem Lernen, auch einem organisierten Lernen, das aber nicht pädagogisch gedacht ist und organisiert ist, zu einem pädagogisch intendierten Lernen. Das möchte ich vielleicht an einem Beispiel deutlich machen. Wenn, ich verkehre jetzt mal die Geschlechterrollen gegen die Realität, ein Sekretär im Auftrag seiner Chefin einen Textverarbeitungskurs belegt, den er dann am Wochenende absolviert. Dann geht es darum, dass er sich einarbeitet in die Funktionalität eines Textverarbeitungsprogramms, um dann für seine Chefin entsprechend Korrespondenz erledigen zu können, Briefe formatieren zu können und Sonstiges, was man mit Textverarbeitungsprogrammen machen kann, zu erledigen. Das Interesse, das diese Art von Lernen anstößt und organisiert, ist zunächst mal nicht das Interesse des Lernenden, in diesem Falle des Sekretärs, sondern das beauftragende Interesse der Chefin. Wobei man weiter sagen muss, es geht auch dabei, wenn es die Chefin eines Unternehmens ist, nicht um ihre persönlichen Interessen, sondern es geht um sie dabei und ihre Interessen dabei auch als Sachwalterin der Interessen des Unternehmens. Das sind ökonomische Interessen. Eine Unternehmung muss sich am Markt behaupten und muss also entsprechend profitabel am Markt auch agieren. Dass der Sekretär nun sich mit Textverarbeitung beschäftigen soll, sich reinarbeiten soll in die Funktionalität eines solchen Systems, hat was damit zu tun, dass man sich vorstellt, möglicherweise irrt man sich da, aber jedenfalls steckt die Vorstellung dahinter, dass das die Büroarbeit effektiviert und insofern entweder die Kosten senkt oder für denselben Aufwand sozusagen höheren Büroarbeitsertrag erbringt. Also es ist ein ökonomisches Interesse, das dahinter steckt, und der Sekretär als Person spielt eigentlich keine Rolle. Es geht um seine Qualifikation, es geht nicht um ihn als Person. Als Person ist er austauschbar. Jemand anderes, der ebenfalls diese Qualifikation aufweist, könnte ihn ersetzen. Und genau damit er nicht ersetzbar ist durch eine andere Person, macht er ja diesen Kurs. Erwirbt er ja diese Qualifikation. Da trifft er dann mit anderen zusammen, die ebenfalls diesen Kurs machen und die im Prinzip eigentlich seine potenziellen Konkurrenten oder Konkurrentinnen sind. Das weist nochmal auf die Austauschbarkeit der Person hin, wenn es nur um die Qualifikation geht, wenn es nur um das ökonomische Interesse geht. Auch hier soll selbstverständlich Lernen stattfinden. Zurichtung einer Person für die ökonomischen Interessen eines Unternehmens. Das klingt jetzt etwas herabsetzend vielleicht in Ihren Ohren, soll aber gar nicht so akzentuiert werden. Ich möchte das ganz neutral einfach nur beschreiben. Das ist ein Lernen, das also ökonomisch motiviert ist, das unterstützt wird durch eine vorbereitete Umgebung, aber bei dieser Unterstützung geht es nicht darum, dass so etwas wie personale Weiterentwicklung stattfindet, sondern es geht um die Qualifizierung. Und am Schluss soll eben jemand herauskommen, der das kann, was von ihm erwartet wird, entsprechend funktioniert. Das ist also eine Umgebung, jetzt etwa da, wo er diesen Kurs absolviert, eine Umgebung, die vorbereitet ist für Lernen, aber keine pädagogisch vorbereitete Umgebung. Auch wenn da Didaktik im Spiel ist und so weiter, wenn ich von Pädagogik spreche, kommt etwas dazu. Es muss etwas dazu kommen, damit ich von Pädagogik sprechen kann. Nämlich, dass es beim Lernen um die Person geht. Darum, dass sie ihre Handlungsmöglichkeiten erweitert. Dass sie in Bezug auf ihre Lebensführung ein höheres Maß an Selbstbestimmung erreichen kann. Ich kann das jetzt ebenfalls auf diesen Sekretär beziehen, der diesen Kurs belegt. Und mich jetzt fragen, warum macht der Sekretär das dann? Ich habe das eben aus dem Interesse des Unternehmens, warum will das Unternehmen, dass er dies macht, dargestellt. Jetzt frage ich, als Pädagoge frage ich, warum macht der Sekretär das? Ich kann auf der einen Seite sagen, ja gut, weil er funktionieren will, weil er seinen Job nicht verlieren will. Aber da steckt natürlich noch ein bisschen mehr drin. Denn er hat ja nicht unmittelbar die Interessen des Unternehmens im Kopf, auch wenn er von denen mit abhängig ist, sondern er hat seine Handlungsspielräume im Kopf. Und wenn er seinen Job verliert, dann ist es, sind seine Handlungsmöglichkeiten in dieser gegebenen Gesellschaft außerordentlich beschränkt. Eine autonome Lebensführung, wenn man arbeitslos ist, ist schwieriger. Das heißt, seinen Job zu behalten, mag auf der einen Seite erstmal ein sehr, sehr pragmatisches Interesse sein. Aber es führt eben auch dazu, dass die Handlungsmöglichkeiten der Person gewahrt werden oder vielleicht auch erweitert werden. Dass er sich vielleicht auch mal überlegen kann, ob er überhaupt bei diesem Unternehmen bleibt oder nicht woanders hingeht. Also er hat mehr Optionen. Auch wenn dies alles vorläufig noch, was er da macht, unter der Kategorie Qualifizierung und Ausbildung läuft, steckt sozusagen auch noch etwas mehr drin. Eben diese Erweiterung der Handlungschancen, die Erweiterung der persönlichen Freiräume. Wenn ich mir aussuchen kann, wo ich arbeite, dann habe ich eben in dem Sinne auch mehr Spielraum zur Ausgestaltung meines Lebens. Und dieses mehr Spielraum gewinnen, das hat etwas mit Bildung zu tun. Das hat etwas mit Mündigkeit zu tun, mit selbstbestimmter Lebensführung zu tun. Und insofern gibt es entgegen dem, was oft in der pädagogischen Diskussion auch so als Gegensatz gehandelt wird, nämlich zwischen Ausbildung und Bildung, nicht unbedingt diesen Gegensatz. Es gibt im Prinzip eigentlich das, was wir Bildung nennen, nämlich Erweiterung der persönlichen Handlungsmöglichkeiten in Richtung auf mehr Autonomie. Es gibt Bildung nicht ohne Ausbildung. Ich muss dazu etwas können, was sich auf die Anforderungen der Welt, in der ich lebe, bezieht. Diese Qualifikationen brauche ich. Die sind die Basis dafür, dass ich auch Handlungsräume mir eröffnen kann. Das ist nicht alles, denn dieselben Qualifikationen brauche ich auch, um zu funktionieren. Diese Handlungsmöglichkeiten sind nicht schon realisiert, dadurch, dass ich mich entsprechend qualifiziere. Insofern gibt es einen Überschuss natürlich von Bildung über Ausbildung. Aber es gibt keine Bildung ohne Ausbildung. Es gibt einen Überschuss. Dieser Überschuss besteht in dem, was jetzt nicht definiert ist und determiniert ist durch die speziellen Anforderungen an bestimmten Arbeitsplätzen. Das also, was mir Bewegungsraum gibt, Bewegungsspielraum gibt. Das ist der Überschuss, um den es bei Bildung geht. Je höher er ist, je höher dieser Überschuss ist, desto mehr sind wir vielleicht geneigt, von Bildung zu sprechen. Und je geringer er ist, desto weniger sind wir vielleicht geneigt, von Bildung zu sprechen. Aber insgesamt gehören Bildung und Ausbildung immer zusammen. Wir können das auch auf die Ausbildung beziehen. Jemand, der in dem Sinne qualifiziert oder ausgebildet ist, dass er nur das kann, was an diesem speziellen Arbeitsplatz von ihm gefordert ist, ist im Prinzip auch nicht besonders gut ausgebildet. Denn er ist unflexibel. Auf unerwartete Anforderungen kann er nicht reagieren. Das hat er nicht gelernt. Er kann das, was von ihm verlangt wird jeweils, aber wenn von ihm nicht klar verlangt wird, tue dies, tue jenes, dann ist er sozusagen handlungsunfähig. Das heißt, auch für den gut ausgebildeten Mitarbeiter in einem Unternehmen wird eigentlich dieser Überschuss verlangt. Dieses Mehr über das Hinausgehende, was jeweils in einer bestimmten Situation, an einem bestimmten Arbeitsplatz gefordert ist. Und insofern ist auch von der Seite der Ausbildung her der Gegensatz zwischen Ausbildung und Bildung so scharf, wie er in der Diskussion, in der pädagogischen Diskussion oft dargestellt wird, eigentlich nicht durchzuhalten. Natürlich ist klar, dass die Freiräume in betrieblichen Kontexten, in ökonomischen Kontexten grundsätzlich beschränkt sind. Das heißt, auch wenn ein Überschuss verlangt wird, dann hat das seine Grenzen, was da dem Einzelnen an Freiheit, an Spielraum zugebilligt wird. Das ist klar. Aber es gibt ihn, diesen Spielraum. Und eine pädagogisch gestaltete Lernumgebung zielt eben auf diesen Spielraum, auf die Erweiterung dieses Spielraums. Das heißt nicht, dass sie Ausbildung und Qualifizierung vernachlässigen dürfte oder könnte, sondern nur auf der Basis von solider Qualifikation, von solider Ausbildung sind dann auch solche Handlungsspielräume und Freiheitsgrade zu erzielen. Also auch aus pädagogischer Sicht gehört Ausbildung immer mit zur Bildung. Von Technik war überhaupt noch nicht die Rede. Ich habe von Umgebung des Lernens gesprochen. Das ist die Welt, in der gelernt wird, der Kontext, in dem gelernt wird, der ja nicht für Lernen geschaffen ist. Die Welt ist ja nicht dazu da, damit wir lernen, aber es gehört zum Leben in dieser Welt, dass wir lernen. Dann gibt es spezielle Umgebungen, die dafür da sind, Lernen zu unterstützen. Das muss aber noch nicht pädagogisch intentional erfolgen. Da können auch andere Interessen, etwa ökonomischer Art, maßgeblich sein. Und es gibt spezifischer pädagogische Lernumgebungen, wo es eben noch über Ausbildung hinausgehend darum geht, nun auch die Fähigkeit zu entwickeln, sich selbstbestimmt in dieser Welt zu verhalten, also die eigene Lebensbeführung selbstbestimmt auszugestalten. Das ist dann eine pädagogische Lernumgebung. Wie gesagt, von Technik ist hier in dem Zusammenhang noch nicht die Rede. Nun hat allerdings der Begriff der Lernumgebung, obwohl er ja, wie man sieht, mit Pädagogik überhaupt und mit Lernen überhaupt eigentlich zusammenhängt und insofern gar nichts Neues darstellt, was man heute erst sozusagen benötigte und früher nicht benötigt hätte, dann hat dieser Terminus dennoch eine relativ kurze Konjunktur. So ähnlich wie der Begriff Multimedia in der vergangenen Woche, wo ich das ja auch schon festgestellt habe, eigentlich gab es viele Medien, viele mediale Ausdrucksformen schon immer im Zusammenhang von Lehren und Lernen. So auch Lernumgebungen haben immer schon ihre Rolle gespielt für das Lernen. Die griechische Akademie war auch eine Lernumgebung, eine gestaltete, pädagogisch gestaltete Lernumgebung. Also das ist etwas Uraltes, aber der Terminus hat ähnlich wie der Terminus Multimedia eine Konjunktur auch erst seit einigen Jahren. Und das hängt mit den neuen Technologien zusammen. Und insofern gibt es zwischen dem Terminus Lernumgebung und den neuen Technologien, so wie das in der Diskussion, in der aktuellen Diskussion gebraucht wird, einen engen Zusammenhang. In der Regel sind nämlich technische Lernumgebungen gemeint, wenn von Lernumgebungen die Rede ist. Sozusagen verkürzt auf die technische Lernumgebung, die aber wie gesagt in der bisherigen Darstellung ja noch gar keine Rolle gespielt hat, die wir in die Grafik sozusagen erst noch einfügen müssten. Was sind denn nun technisch gestaltete oder technische Umgebungen? Wenn ich das auf die Informationstechnik beziehe, dann können wir etwa das Internet heranziehen. Das Internet ist sicherlich auch in einem gewissen Sinne eine Umgebung. Und zwar zunächst mal auch eine Umgebung des Lernens. Es ist eine neue Welt, die sich da auftut, die Teil unserer bekannten Welt geworden ist. Aber etwas Neues. Teil unserer Welt und insofern ist natürlich auch der Aufenthalt in dieser Welt, in dieser virtuellen Welt des Internet, ein Aufenthalt, der mit Lernen verbunden ist. Mit dieser Art von spontanem Lernen, von Lernen durch Erfahrung, wie es eben das Lernen überhaupt im Lebenszusammenhang kennzeichnet. Das Internet ist nicht fürs Lernen geschaffen. Aber auch im Internet gibt es natürlich jetzt sozusagen Teilumgebungen, Bereiche, die spezieller zum Zwecke des Lernens eingerichtet sind. Also virtuelle Umgebungen für das Lernen, nicht nur des Lernens, sondern für das Lernen. Auch da wieder durchaus mit unterschiedlichen Interessen, so wie draußen auch in der wirklichen Welt. Ökonomische Interessen, politische Interessen, die sich mit der Unterstützung von Lernen dort verbinden können. Und es gibt auch Bereiche, die nun unter pädagogischen Gesichtspunkten virtuelle Lernumgebungen gestalten. Das heißt, die Einteilung, die ich bisher ohne Bezug auf Technik vorgenommen habe, lässt sich so auch wiederum etwa für technische Lernumgebungen vornehmen. Also eine technische Umgebung des Lernens für das Lernen kann auch pädagogisch gestaltet sein, muss aber nicht. Wenn ich sie also jetzt in diese Grafik einfüge, dann kann ich sie so anordnen, dass sie zum Teil in die Umgebung, in die pädagogische Lernumgebung hineingehört, zum Teil aber auch in die Lernumgebung außerhalb pädagogischer Arrangements hineingehört. Das ist jetzt hier so überlagert, sollte eigentlich transparent sein. Das macht anscheinend Lecturnity bei der Übertragung nicht. Es soll also das nicht einfach verdecken, sondern soll andeuten, dass es in beides hineingehört. Jetzt kann man das, was ich jetzt im Sinne der Umgebung und insofern eher mit Raumvorstellungen verbunden dargestellt habe, sich auch zeitlich vorstellen. In einem sozusagen Zeitraum, der sich erstreckt über diese verschiedenen oder durch diese verschiedenen Umgebungen hindurch. Unsere individuelle Lebenszeit ist die Zeit, die wir eben in dieser Welt verbringen. Einen Teil dieser Zeit, die wir in dieser Welt verbringen, verbringen wir auch in Umgebungen, die speziell für Lernen gestaltet sind. Davon wiederum eine Zeit verbringen wir in einer Umgebung oder in Umgebungen, die speziell unter pädagogischen Gesichtspunkten für das Lernen gestaltet sind. Und eine Zeit unseres Lebens verbringen wir auch in technisch gestalteten Lernumgebungen oder virtuellen Lernumgebungen. Also unsere Lebensspanne ist Lebenszeit und Lernzeit, solange wir leben, und umfasst all diese Umgebungen oder durchläuft all diese Umgebungen. Spezieller gibt es dann etwa die Schulzeit, im weitesten Sinne, Hochschulzeit können Sie mit dazu rechnen, Weiterbildungszeit in Institutionen ebenfalls. Das ist dann die Zeit, die wir eben in einer pädagogisch vorbereiteten Umgebung verbringen. Und es gibt sozusagen die Online-Zeit, die Zeit, die wir in technisch vorbereiteten Umgebungen verbringen. Wobei die Anteile unterschiedlich groß sind, ne? Also das Leben ist unterschiedlich lang, klar, aber auch die Zeit, die wir in Schulen verbringen, im weitesten Sinne oder allgemeiner in Bildungsinstitutionen verbringen, ist unterschiedlich umfangreich. Ich habe fast mein ganzes Leben in Bildungsinstitutionen verbracht, eigentlich immer auch lernend, auch jetzt noch, denke ich, ist aber nicht so. Also sagen wir mal so, die Universität ist nicht unbedingt als Bildungseinrichtung für Professoren gedacht, aber sie ist auch eine, kann zumindest auch eine sein, für Professoren. Die Zeiten, die wir online verbringen, sind sicherlich auch unterschiedlich. Wir hoffen mal, dass es nicht die Hauptzeit ist. Also wenn ich sage, wir hoffen mal, dann ist damit verbunden, dass es die Vorstellung, der ich immer noch anhänge, dass es sich lohnt, in der Welt draußen auch zu leben. Aber das mögen vielleicht diejenigen, die mehr Zeit online verbringen als draußen im wirklichen Leben, anders sehen. Ja, dies alles gehört auch mit zum Begriff der Lernumgebung als eines Raumes für Lernen. Das ist also sowohl im Sinne der tatsächlich räumlich gestalteten Umgebung zu verstehen, als auch des Zeitraumes, der dafür vorgesehen ist. Und dann kann ich jetzt zum nächsten Abschnitt übergehen, nachdem Sie jetzt so erstmal eine vorläufige Vorstellung haben, worum es geht, wenn von Lernumgebung die Rede ist. Und jetzt geht es um das Verhältnis von Instrumentalität und Potentialität. Instrumentalität heißt ja, dass, also Instrumentalität jetzt von Technik, von Medientechnik, dass die Medientechnik als Mittel zu einem bestimmten Zweck eingesetzt werden kann. Ganz am Anfang hatten wir das erweitert auch noch, die Vorstellung von Instrumentalität, nämlich nicht nur auf die Technik bezogen, die Instrument, Produktionsinstrument, Präsentationsinstrument ist bezogen, sondern auch auf die produzierten Medien selbst, die instrumentalen Charakter haben können. Wenn ich eine Tafel benutze, um etwas anzuschreiben, Tafel und Kreide benutze, um etwas anzuschreiben, eine Tafelanschrift zu produzieren, die ich dann den Lernenden präsentiere, dann benutze ich die Tafel als Instrument zur Erzeugung eines Mediums. Das Medium ist dann die Tafelanschrift. Ich kann aber auch die Tafelanschrift instrumentell einsetzen, also dieses Medium instrumentell einsetzen, nämlich ich benutze diese Tafelanschrift, um die Lernenden zu bearbeiten. Ja. In ganz schlichten didaktischen Vorstellungen ist das dann so, dass man, wie man etwa auf ein Stück Metall mit dem Hammer einschlägt, um es zu formen, so man sozusagen mit dem Medium auf Kinderköpfe eindrischt, um Kinderköpfe zu formen. So dass sie dann nachher die Gestalt haben, die man sich so als Lehrender vorgestellt hat vorher. Wie gesagt, eine sehr, sehr schlichte Vorstellung von Didaktik, aber weit verbreitet. Natürlich wissen wir, dass so Lehren und Lernen nicht funktioniert. Wir wissen, dass zum Lernen immer eine Eigenaktivität und insofern auch ein eigener Wille des Lernenden dazugehört. Er muss sozusagen mitspielen. Aber diesmal unterstellt, dass wir ihn dazu gebracht haben, mit welchen Mitteln und Tricks auch immer, gehen wir ja doch davon aus, dass das, was wir tun und auch die Medien, die wir einsetzen, dass die eine Wirkung haben auf die Lernenden. Und insofern steckt ein Stückchen Instrumentalität in unseren Vorstellungen des Zusammenhangs von Lehren und Lernen eigentlich immer drin, wenn wir darauf setzen, dass wir Wirkungen mit unserem Lehren erzeugen und dass das nicht völlig wirkungslos irgendwo verpufft. Das heißt also, Instrumentalität heißt so viel wie, es gibt einen bestimmten Zweck, beispielsweise eben die Formung von Kinderköpfen, die Bearbeitung von Kinderköpfen, und es gibt Mittel, die ich dazu einsetze. Jetzt auf die Technik bezogen, die hier eingesetzt wird, also jetzt nicht auf das Medium als Instrument, sondern auf die Technik als Instrument. Wir setzen Computertechnologie ein, um Medien zu produzieren und um Medien zu präsentieren. Mittel zum Zweck. Ich habe vielleicht im Kopf eine bestimmte Vorstellung davon, wie ich meinen Kindern, den Lernenden, etwas Bestimmtes medial präsentieren möchte. Und dann frage ich mich, mit welchen Mitteln mache ich das denn möglichst effektiv? Und dann gucke ich, welche Mittel mir zur Verfügung stehen. Und stelle fest, naja, die Mittel, die mir zur Verfügung stehen, sind alle mehr oder weniger geeignet nur dazu. So richtig optimal sind die alle nicht. Und dann überlege ich mir, wie könnte denn ein optimales Instrument aussehen, um dieses Medium zu produzieren. Und so erfinde ich dann zum Beispiel den Computer als besseres Instrument, um Medien zu produzieren. Na, so ist der Computer nicht erfunden worden. Das heißt, die Vorstellung, es gibt Zwecke in dieser Welt, in unserer Lebenspraxis, und dann werden die Techniker beauftragt, dazu Mittel zu finden, die diese Zwecke möglichst optimal oder effektiv erreichen, die mag für manche Bereiche ganz zutreffend sein. Aber für die Entwicklung der Informationstechnologie oder der neuen Technologien, der Computertechnologie, ist sie unzureichend. Wenn man sich nämlich fragt, wann und wo ist das denn eigentlich erfunden worden, es gibt ja so verschiedene Punkte, an denen man sagen kann, da ist der Computer erfunden worden. Nehmen wir mal den berühmten Aufsatz von Alan Turing aus dem Jahre 1936, wo er in einem Gedankenexperiment das Grundkonzept des Computers entwickelt hat. etliche Jahre, bevor das dann wirklich auch realisiert worden ist, woran er selber ja auch aktiv beteiligt war. Englischer Mathematiker, der dann im Zweiten Weltkrieg im Auftrag der britischen Regierung mitbeteiligt war an der Entwicklung eines Computers, dessen Name mir jetzt entfallen ist, der dazu gedacht war, die Verschlüsselungen der Funkbotschaften der deutschen Wehrmacht zu knacken. Also ein militärischer Kontext, in dem der Computer tatsächlich realisiert worden ist. Aber als der Turing seinen Aufsatz geschrieben hat, wo er sozusagen den Computer erfunden hat, geschah dies völlig ohne irgendeinen Zweckbezug. Das, was er da entwickelt hat, war kein Mittel, das man für irgendeinen bekannten Zweck einsetzen konnte. Und dennoch ist der Computer natürlich, oder ist die Computertechnologie irgendwie Instrument. Aber sie ist Instrument in einem anderen Sinne. Der Computer, kann man sagen, mit Alan Turing, ist eine Maschine, die in der Lage ist, jede überhaupt nur mögliche Maschine zu simulieren. Er ist, man könnte sagen, eine Maschinensimulationsmaschine. Welche Maschine er nun jeweils simuliert, ob er nämlich zum Beispiel eine Schreibmaschine simuliert oder ob er eine Datensortierungsmaschine simuliert oder ob er eine Waschmaschine simuliert, was auch immer er simuliert, das ist dann eine Frage der Erfindung und Entwicklung von bestimmten Programmen und Peripherie. Bei denen kann man dann diese spezielle Zweck-Mittel-Relation wiederfinden. Aber die Technologie als solche ist ein Potenzial für die Entwicklung von Mitteln für Zwecke. Und insofern auch von Mitteln für Zwecke, an die wir bisher noch gar nicht gedacht haben oder an die wir noch gar nicht denken konnten. Das heißt, als Potenzial enthält er nicht nur den Bezug auf Zwecke, die es gibt, sondern auch die Aufforderung, für all die Mittel, die er uns zur Verfügung stellen könnte, doch bitteschön Zwecke zu finden. Das wird manchmal so karikierend auch dargestellt. Ja, Technologie sucht Anwendung. Statt umgekehrt, ne? Und das, was Sie hier sehen, ist genau diese merkwürdige Verkehrung von Mittel und Zweck, dass nämlich nicht erst der Zweck da ist und dann sucht man die Mittel, sondern erst das Mittel da ist und jetzt suchen wir nach den Zwecken, wofür man dieses grandiose Mittel gebrauchen könnte, sich in einem pädagogischen Felde darstellt. Was Sie sehen, ist eine Broschüre des Kultusministeriums Nordrhein-Westfalen aus dem Jahre 1996. Mit dieser Broschüre hat das Kultusministerium damals die Lehrerinnen und Lehrer des Landes dafür gewinnen wollen, sich an dem Programm Schulen der Zukunft zu beteiligen. Das startete damals gerade bundesweit. Das Ziel war, bundesweit innerhalb von ein paar Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was die Zeitvorgabe war, mindestens 25% aller deutschen Schulen mit Internetanschluss auszustatten. Nordrhein-Westfalen hat damals gesagt, wir satteln da noch einen drauf, wir wollen, dass 100% unserer Schulen entsprechend in diesem Zeitraum ausgestattet werden. Das heißt, zu dem Bundesprogramm gab es dann nochmal ein entsprechendes Landesprogramm. Andere Länder haben dann nachher das entsprechend auch so gemacht und nachgezogen. Und in dieser Broschüre also soll den Lehrerinnen und Lehrern dieses Programm schmackhaft gemacht werden, dass er zunächst mal ein reines Investitionsprogramm war. Da ging es nicht um pädagogische Konzepte, wie nun das Internet beispielsweise im Unterricht eingesetzt werden soll. Schulen in Zukunft hieß einfach nur Internetanschlüsse und PCs, die entsprechend internetfähig sind, installieren. Also Hardware- und Softwareinstallation. Mit Pädagogik war da in diesem Programm überhaupt nichts weiter verbunden. Natürlich steckt eine Hoffnung dahinter. Die Erwartung, dass die Installation dieser Technik dann auch zu entsprechenden Innovationen im pädagogischen Bereich führen würde. Aber das Programm selber war erstmal ein reines Investitionsprogramm, jedenfalls am Anfang. Und entsprechend heißt es dann in dieser Broschüre, gleich am Anfang, wenn man aufschlägt, gleich auf der ersten Seite, Ideen gesucht. Also, wir liefern euch die Mittel. Jetzt lasst euch mal was einfallen, warum das sinnvoll ist, diese Mittel zu haben. Wenn man sich das, denselben Vorgang mal nicht auf die Schule bezogen, sondern meinetwegen auf das Bankwesen bezogen vorstellen würde. Würden also Leute auf die Idee kommen, dass man doch die Banken jetzt mal zurückgedacht, 20 Jahre, dass man doch die Banken ans Netz bringen sollte. Die Banker selber wären nicht drauf gekommen, mal zurückgedacht, 20 Jahre, wären nicht drauf gekommen. Der Betrieb lief ja reibungslos und funktionierte alles wunderbar und so weiter. Also aus den Banken heraus entwickelte sich nicht der Gedanke, wir müssen jetzt ans Netz. Es waren nicht Schwierigkeiten, in die das Bankwesen geraten ist, aufgrund deren nun Banken ans Netz sozusagen als Rettungsstrategie entwickelt worden wäre, sondern Leute, die mit Banken eigentlich gar nichts am Hut weiter haben, sagen, ach, die Banken müssten eigentlich ans Netz. So, und jetzt trägt man den Banken Geräte rein, installiert das, macht entsprechend Netzanschlüsse und sagt dann den Bankern, Ideen gesucht. Nun lasst euch mal was einfallen, was ihr hier in eurem Bankwesen denn so mit dieser neuen Technologie anfangen könnt. Da würden sie sagen, ja bitte, Dankeschön, also macht euch mal wieder vom Acker, das könnt ihr gleich wieder mitnehmen, wir haben was anderes zu tun, ja, als uns damit zu beschäftigen, nun für eure Hirngespinste uns nun Sinn auszudenken. Diese merkwürdige Verkehrung, so nimmt man es ja jedenfalls doch erstmal wahr, hat aber bezogen auf die Schule eben tatsächlich stattgefunden. Als ich das damals damit konfrontiert war, im Jahre 1996, habe ich auch einfach nur gedacht, das ist wirklich eine verrückte Welt. In den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren gab es ja ziemlich umfangreiche, heftig diskutierte Reformvorhaben, pädagogische Reformvorhaben. Das waren dann aber pädagogische Konzepte, die da diskutiert wurden. Da ging es um Benachteiligtenförderung, Ausschöpfung von Begabungsreserven und so weiter. Also es ging um pädagogische Förderkonzepte, die diskutiert wurden. Und natürlich hat man sich dann auch gefragt, was muss man denn tun, auch technisch vielleicht, um diese Konzepte zu realisieren. Unter anderem ist ja damals dann auch diese Technologie der Sprachlabore etwa eingeführt worden, aber als Mittel zu einem Zweck, den man vorher hatte. Nicht erst die Sprachlabore und jetzt lasst euch mal was einfallen, wofür man vielleicht Sprachlabore gebrauchen kann, sondern das war dann schon aus den pädagogischen Reformintentionen heraus entstanden, die Idee der Sprachlabore. Also so war eigentlich auch meine Vorstellung, so ist es richtig, so gehört es sich. Erst pädagogische Ideen und Konzepte und dann die Frage, wie machen wir das? Wie setzen wir das um? Welche Mittel brauchen wir dafür? Das erscheint ja nun hier völlig auf den Kopf gestellt. Erst die Sprachlabore und dann die Frage, braucht man sie überhaupt? Lasst euch mal was einfallen, denn wir möchten gerne, dass sie gebraucht werden. So aber jetzt beim Computer. Aber ich denke, meine damalige erste Empörung darüber, über die Verrücktheit, die damit verbunden ist, hat sich später etwas gewandelt. Ich denke, da steckt tatsächlich etwas Richtiges auch drin. Und dieses Richtige hat eben mit dieser Technologie zu tun. Diese Technologie ist eben nicht einfach eine, die sich auf bestimmte Zwecke, die man erst hat und zu denen man dann die Mittel sucht, beziehen lässt. Sondern diese Technologie hat einen Aufforderungscharakter. So wie es hier auch steht, Ideen gesucht. Sie hat einen Aufforderungscharakter, nämlich in dem Sinne, dass in ihr ein Potenzial steckt, das es zu erschließen gilt, mögliche Maschinen oder allgemeiner Mittel zur Unterstützung von Zwecken, aber eben auch für Zwecke, von denen man heute noch nichts weiß, für die aber jetzt schon die Mittel im Prinzip mit dieser Technologie versprochen werden können. Um also diese Mittel für Zwecke entwickeln zu können, fordert sozusagen diese Technologie auf, also um das Potenzial dieser Technologie ausschöpfen zu können, fordert diese Technologie auf, doch mögliche Anwendungszwecke zu erfinden. Über das hinausgehend, was man schon so kennt. Und das lässt sich natürlich auch auf die Pädagogik beziehen, lässt sich auf andere Bereiche auch beziehen, aber eben auch auf die Pädagogik beziehen. Und dann ist es eine Aufforderung an die Pädagogik auch, fantasievoll zu sein, neue Konzepte, neue Ideen zu entwickeln zur Ausgestaltung von pädagogischen Prozessen, für die dann diese Technologie die Mittel bereitstellen könnte. Es gibt darüber hinaus dann auch in jeder entwickelten Technologie, das Internet ist ein hervorragendes Beispiel dafür, noch einen Überschuss. Einen Überschuss, von dem man sagen kann, dass er in dieser Technologie als noch nicht ausgeschöpft immer auch mit drinsteckt. Also wenn wir die Internettechnologie etwa nehmen, dann war sie ursprünglich mal entwickelt worden für militärische Zwecke, nämlich für die Kommunikation von militärischen Einrichtungen miteinander, und zwar für eine Kommunikation, für den Aufbau eines Kommunikationsnetzwerkes, das möglichst unempfindlich gegen mögliche Angriffe sein sollte. Also, dass wenn man bestimmte Punkte dieses Netzes zerstört, andere Teile des Netzes dann problemlos die Abwicklung der Kommunikation übernehmen können, sodass ein solches Netzwerk ziemlich unzerstörbar ist und das heißt Kommunikationsstrukturen aufrechterhalten werden können. Das war mal so ursprünglich die Idee, die dem Internet zugrunde lag, weshalb es entwickelt worden ist. Dann sind in diese Technologie die wissenschaftlichen Einrichtungen, die Hochschulen eingestiegen, weil sie es entdeckt haben als ein hervorragendes Medium zum Austausch von wissenschaftlichen Erkenntnissen, ein sehr schnelles Medium zum Austausch von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und erst so seit Anfang der 90er Jahre kam ja dann zunehmend auch die Idee auf, dass man das auch für Massenkommunikationszwecke nutzen könnte. Und so Mitte der 90er Jahre hat sich es ja dann auch entsprechend verbreitet. Das heißt also, so lang ist das noch gar nicht her. Aber was man daran sehen kann, ist, dass diese Technologie, die ursprünglich für einen bestimmten, ziemlich klar definierten Zweck entwickelt worden ist, eine eigene Entwicklungsdynamik entwickelt hat, in der, man könnte sagen, in Wechselwirkung zwischen Technologieentwicklung und Anwendung und aus der Anwendung entstehenden neuen Ideen, wie man dieses Medium denn nutzen könnte, eine Entwicklung stattgefunden hat, die am Anfang nicht absehbar war, aber als Potentialität bereits in dieser Technologie drinsteckte. Und ich denke, so muss man das auch im pädagogischen Einsatzfeld betrachten. Es wird immer Systeme, Technologien geben, die für bestimmte pädagogische Ideen, die schon da sind, entwickelt werden. Wenn diese Systeme dann in der Anwendung sich befinden, regen sie aber auch das Weiterdenken an. Denn diese Technologie enthält ja immer schon diesen Pfeil in die Zukunft sozusagen, da ist noch mehr drin als das, was man gerade hat. Es ist eben eine sich ständig weiterentwickelnde Technologie. Sie werden sich erinnern, als ich darüber gesprochen habe, was ist denn eigentlich das Neue an den neuen Medien, habe ich herausgestellt. Es ist vor allen Dingen die Erneuerungsdynamik, die in diesen Technologien drinsteckt, die das ausmacht, was wir das Neue nennen. Das heißt, das, was heute aktuell tatsächlich neu ist, ist natürlich in 10 Jahren alt. Aber es ist dieselbe Technologie, die dieses heute Neue veralten lässt. Also diese Erneuerungsdynamik, die sich ständig erneuernden Medien. Das war ja das, was ich als das Charakteristikum herausgestellt habe. Und das hängt hiermit zusammen, mit dem Charakter von Potentialität dieser Technologie. Also der frei programmierbare Computer, Universalmaschine wird er manchmal genannt, ist nicht ganz korrekt, denn natürlich kann ich mit dem Computer nicht alles machen. Eigentlich kann ich mit dem Computer alleine gar nichts so recht machen in dieser Welt. Es muss immer noch was dranhängen am Computer, Peripheriegeräte, mehr oder weniger traditionelle Maschinerie, auch wenn die sich weiterentwickeln und auch wenn sie computergesteuert ist, aber sie ist als die Peripheriegeräte sind eher immer noch traditionelle Maschinerie, nur im Computer gesteuert. Aber der Computer selbst ist eigentlich eine Maschine, die lediglich Maschinen simulieren kann, aber keine Maschinen darstellen kann, in dem Sinne, also mit dem Computer kann ich nicht waschen, kurz gesagt. Und ein Computerprogramm, das eine Waschmaschine simuliert, wäscht auch nicht. Es kann aber eine Waschmaschine steuern, eine reale Waschmaschine steuern und dafür sorgen, dass das, was im Waschprogramm vorgebildet ist, dann auch realisiert wird. Also insofern ist da eine universelle Maschinensimulationsmaschine, allerdings mit recht konkreten Auswirkungen auf die reale Maschinerie, die wir so in unseren Lebenskontexten einsetzen. Die sind in zunehmendem Maße computergesteuert und das heißt, sie gehorchen sozusagen dem, was in der virtuellen Maschine, dem Computerprogramm, vorgebildet wird. Der Computer selber ist also eine Maschine zur Erzeugung virtueller Maschinen. Und zwar beliebiger virtueller Maschinen. Das ist das Potenzial, das in ihm drin steckt. Und insofern ist er Mittel für noch zu erfindende Zwecke. Und darin steckt Verheißung. Also der Horizont, der damit eröffnet wird, dessen, was wir machen können, was wir an Technologien entwickeln können, ist damit auf einmal mit einem Schlag ungeheuer weit geworden. Das macht das Faszinierende aus, was in der Computertechnologie drin steckt. Dieser weite Horizont, vor dem das, was jeweils aktuell an Technologien, an Computertechnologie entwickelt ist, immer verblassen muss. Das heißt, das Faszinierende an der Technologie, an der Computertechnologie ist eigentlich weniger das, was wir jeweils auf dem Tisch stehen haben, als vielmehr das, was wir darüber hinaus uns noch vorstellen können und auf das der Computer sozusagen schon ein Versprechen darstellt. Es ist machbar. Auch wenn es noch nicht gemacht ist, es ist machbar. Das ist der Verheißungscharakter. In dieser Verheißung steckt aber auch so etwas wie eine Aufforderung drin. Nun erschließt dieses Potenzial auch. Das passiert ja nicht von alleine. Wir müssen aktiv werden, um dieses Potenzial, was der Computer darstellt, um die Verheißung einzulösen, die der Computer darstellt. Wir werden immer zurückbleiben hinter dieser Verheißung. Gemessen an dem Horizont, den diese Technologie eröffnet hat, werden wir mehr oder weniger immer nur Armseliges zustande bringen können. Und insofern steckt auch ein ungeheures Frustrationspotenzial in dieser Technologie drin. Wir bleiben immer zurück hinter den Möglichkeiten, den prinzipiellen Möglichkeiten dieser Technologie. Also auch das gehört zu dieser Technologie. Sie hat Verheißungscharakter und gleichzeitig eben mit dem Aufforderungscharakter auch immer dieses Frustrationspotenzial mit. Und schließlich, natürlich unter den Bedingungen unserer ökonomisch geprägten Lebenswelt, ist es mehr als nur eine Aufforderung, der man nachkommen kann, wenn man Lust hat sozusagen, oder auch nicht nachkommt, wenn man keine Lust hat. Diese Aufforderung ist schon eine recht dringliche Aufforderung, das Potenzial zu erschließen, nämlich in der Konkurrenz mit anderen, die ebenfalls damit beschäftigt sind, dieses Potenzial zu erschließen, mitzuhalten. Und insofern ist es nicht nur eine Aufforderung, sondern es ist schon eher eine Nötigung, die da drin steckt. Und das erfahren auch die Schulen, das erfahren auch allgemeiner die Bildungseinrichtungen, dass sie schon diesem Druck ausgesetzt werden, das Potenzial, was in der Computertechnologie drin steckt, doch nun pädagogisch zu erschließen. Es ist nicht nur ein freundliches Angebot. Hier haben wir etwas, was euch doch das Leben leichter machen kann in den Bildungseinrichtungen, womit ihr ganz andere Lernkulturen entwickeln könnt. Bitte schön, ein Angebot. Sondern da wird richtig Druck gemacht. Ihr müsst jetzt, um euch zu profilieren in der Konkurrenz der Bildungsanbieter etwa, um euch zu profilieren, überhaupt eure Existenzberechtigung weiter nachzuweisen, um es zu verdienen, dass man weiterhin Geld in euch reinsteckt, müsst ihr jetzt dieses Potenzial erschließen. Denn da steckt doch Ungeheures drin. Nun macht euch mal ran, Ideen gesucht, ne, wie es eben in der Broschüre hieß, nun macht euch mal ran, das tatsächlich auch auszuschöpfen, was da drin steckt. Und damit bin ich jetzt auch bei einem erweiterten Medienbegriff. Das sind jetzt nochmal Erinnerungen an frühere Vorlesungen. Da ging es um das Instrument. Der Hammer stand dafür. Wie gesagt nochmal, weil das manchmal, wie ich mitbekommen habe, in manchen Beiträgen, im interaktiven Skript beispielsweise, mit der Unterscheidung von Medientechnik und der Instrumentalität von Medientechnik und Medium und der Instrumentalität von Medien ein bisschen durcheinander gegangen ist. Ich kann Medien wie einen Hammer benutzen, nämlich im pädagogischen Kontext, nämlich um Kinderköpfe zu bearbeiten, zu formen. Ich kann Medientechnik wie einen Hammer benutzen, um ein Medium zu erzeugen. Das ist etwas anderes. Es ging damals darum, Medien wie einen Hammer zu benutzen, nämlich um Kinderköpfe zu bearbeiten. Und da haben wir eine bestimmte Vermittlungsstruktur, eine instrumentelle Vermittlungsstruktur. Das Medium vermittelt meine Intentionen, die Intentionen des lehrenden Subjektes, auf das zu belehrende Objekt. Umgekehrt konnte auch von Seiten des Objektes her etwas erschlossen werden, also konnte das Medium als Wahrnehmungsinstrument, als Messinstrument mir dienen, um etwas über das Objekt in Erfahrung zu bringen. Also ich kann den Computer oder Medien einsetzen, um etwas über meine Schüler in Erfahrung zu bringen. Aber Schüler können natürlich auch Medien einsetzen, um etwas über die Welt in Erfahrung zu bringen. Auch hier eine Vermittlungsstruktur zwischen Subjekt und Objekt, nur etwas anders gerichtet. Beim Kommunikationsmedium haben wir ebenfalls eine Vermittlungsstruktur. Das Medium vermittelt zwischen Subjekten, die miteinander kommunizieren wollen. Also überall haben wir, wenn wir von Medium gesprochen haben bisher, eine solche Zwischenstellung des Mediums gehabt, zwischen zwei Instanzen, zwischen denen es vermittelt. Entweder Subjekt und Objekt oder zwei Subjekten oder noch mehr Subjekten, also es müssen ja nicht zwei sein, also zwei oder mehr Instanzen. Es hatte immer eine Zwischenstellung. Wenn ich jetzt vom Medium als Potenzial sprechen möchte, also als Ermöglichungsmedium, dann muss ich diese Vorstellung ganz aufgeben. Diese Vorstellung vom Medium, das zwischen etwas geschaltet wird sozusagen, zwischen zwei Instanzen geschaltet wird, aufgeben. Dann kommt das Medium in einer anderen Weise in den Blick. Und dabei können die Medien, die im bisher erörterten Sinne Zwischeninstanzen darstellen, ebenfalls eine Rolle spielen. Ich hatte das damals in der Übersicht über die verschiedenen Dimensionen der Medialität, als es dann um Ermöglichungsmedium geht, mit dieser Grafik dargestellt. Da sehen wir die Instrumente wieder, die vorhin in diesen Zwischenstellungen waren, und wir können uns sie innerhalb dieses Rahmens, der hier abgesteckt ist, auch genau in diesen Funktionen als Zwischeninstanzen weiterhin vorstellen. Jetzt möchte ich aber auf eine Dimension von Medialität zu sprechen kommen, die eben diesen Rahmen darstellt und insofern kein Zwischen mehr ist, sondern etwas, ja, man könnte sagen, sozusagen drumherum oder ein Hintergrund. Ich glaube, ich hatte damals auch das Bild von Nemo im Wasser, ne? Also wo das Wasser sozusagen das Medium ist, in dem Nemo sich bewegt. Also dieser Fisch sich bewegt. Und in dem Sinne, als Medium des Lernens, nicht mehr als Zwischeninstanz, sondern so wie Medium des Lebens das Wasser ist, können wir uns also jetzt einen Raum denken, der durch das Medium geschaffen, eröffnet wird, umgrenzt wird, freigehalten wird. Also ein Raum, in dem etwas möglich wird. Innerhalb dieses Raumes können dann wieder Medien im anderen Sinne genutzt werden für unterschiedliche Zwecke. Sie können zur Verfügung gestellt werden, Medientechnik kann auch zur Verfügung gestellt werden und sie kann in unterschiedlichem Sinne genutzt werden. Und wenn ich das so sehe, in der nächsten Woche werde ich darauf dann nochmal ausführlicher eingehen, wie das denn jetzt in der pädagogischen Umsetzung aussehen kann, ein solcher Rahmen oder eine solche Rahmung als Ermöglichungsmedium. In diesem Sinne des Bereitstellens von etwas kann dann jetzt eben auch die Technik selbst zum Medium werden. Aber nicht zum Medium in dem Sinne, wie wir es bisher erörtert haben, sondern im Sinne dieses neuen erweiterten Medienbegriffes an der Tafel illustriert. Die Tafel, solange sie leer ist, ist natürlich kein Medium, über das ich so, als mit der leeren Tafel, jetzt Kinderköpfe bearbeiten kann. Ja, ich könnte sie nehmen und auf den Kinderkopf einschlagen damit sozusagen, aber das ist ja nicht die Art von Bearbeitung von Kinderköpfen, die pädagogisch gemeint ist. Also insofern brauche ich dann schon eine Tafelanschrift, über die das dann funktioniert. Beim Computer ist es dasselbe, ne? Also solange es keine Tafelanschrift im Sinne eines mit dem Computer produzierten Textes ist, der mir als Medium dient, kann ich natürlich auch den Computer nehmen und damit auf den Kopf einschlagen. Aber in dem Sinne ist die Technik sicherlich kein geeignetes Medium zur Bearbeitung von Kinderköpfen. Also das bleibt gültig. Und dennoch kann ich jetzt sagen, mit diesem erweiterten Medienverständnis, dass das Bereitstehen einer Tafel mir etwas ermöglicht. Mir und auch den Schülern und Schülerinnen, denn auch die können ja die Tafel nutzen. Das heißt, das zur Verfügung stehen von Tafel und Kreide gehört zu einer pädagogisch vorbereiteten Umgebung, die etwas ermöglicht. Die Lernen ermöglicht, die Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden ermöglicht, die aber auch eigentätiges Lernen auf Seiten der Lernenden ermöglicht. Das ist damit nicht festgelegt. Wenn ich eine solche Umgebung zur Verfügung stelle, ist damit nicht festgelegt, wie sie genutzt wird. Sie ist eben nur Ermöglichung und nicht Erzwingung. Sie macht es nicht, sondern sie ermöglicht es nur. Das ist also das, was ich mit dem erweiterten Medienbegriff meine. Und zu diesem erweiterten Medienbegriff gehört eben auch das zur Verfügung stellen von Technik. Nun ist das allerdings, und damit komme ich zum vierten und letzten Abschnitt der heutigen Vorlesung, was nun in einer virtuellen Lernumgebung zur Verfügung steht. Durchweg digital in Form von Daten gegeben. Das heißt, diese Umgebung, diese virtuelle Lernumgebung stellt alles eigentlich in dieser Form zur Verfügung. was uns zur Verfügung gestellt wird, ist eben erstmal nicht eine Schreibmaschine, nicht ein Fernrohr, nicht ein Hammer, nicht ein Telefon und so weiter, sondern sind Bits. Und wir können aus diesen Bits ein Fernrohr bauen, ein virtuelles, eine virtuelle Schreibmaschine bauen. Wir können daraus ein virtuelles Telefon bauen. Wir können alles Mögliche, was es an Technik geben kann, daraus bauen. Wir können Medien daraus bauen. Wir können sogar virtuelle Repräsentanzen von uns selbst daraus bauen. Virtuelle Repräsentanzen, die sich dann in diesem Raum aufhalten. Und wir können als diese virtuellen Repräsentanzen unserer selbst mit virtuellen Repräsentanzen von anderen über virtuelle Telefone kommunizieren. Das alles können wir machen. Aber das ändert nichts daran, dass es zunächst mal in diesem Raum der Ermöglichung mich nicht gibt, den Kommunikationspartner nicht gibt, kein Telefon gibt, kein Fernrohr gibt, keinen Hammer gibt, nichts dergleichen gibt, sondern nur Bits. Und die Möglichkeiten, aus diesen Bits etwas zu bauen. Und das allerdings macht das Besondere aus, auch den Aufforderungscharakter, den Verheißungscharakter dieses Mediums. Dass ich nicht, wenn ich auf dieses Medium mich einlasse, in dem Sinne konfrontiert bin mit einer begrenzten Anzahl von Möglichkeiten, einer irgendwie gearteten Determinierung meiner Möglichkeiten, sondern dass ein unendliches Feld von Möglichkeiten sich mir eröffnet, mit der Einschränkung allerdings, das ist alles virtuell, was ich dort baue, nichts davon ist wirklich, im Sinne von materiell irgendwo wirksam in unserer realen Lebenswelt. Und alles, was dort gebaut wird, muss den Regeln gehorchen, denen Maschinen gehorchen. Also den Regeln der formalen Logik. Also den virtuellen Maschinen gehorchen. Die realen Maschinen draußen gehorchen natürlich nicht nur den Regeln der formalen Logik, sondern die gehorchen ja auch noch den Naturgesetzmäßigkeiten, die zwar nicht verstoßen gegen die Regeln der formalen Logik, aber in den Regeln der formalen Logik natürlich nicht schon enthalten sind. Das, was ich Ihnen jetzt dargestellt habe, soll die Begründung dafür sein, warum ich sagen kann, dies ist ein konstruktivistisches Medium. Die Computertechnologie ist ein konstruktivistisches Medium. Sie liefert uns eine Umgebung für Konstruktionen. Und zwar die denkbar unbeschränkteste Umgebung für Konstruktionen, die es überhaupt geben kann. Und damit, und das ist dann auch der Abschluss der heutigen Vorlesung, komme ich noch darauf zu sprechen, inwiefern denn nun dieses konstruktivistische Medium mit Berechtigung und der Umgang damit mit Berechtigung als neue Kulturtechnik anzusprechen ist. Man fragt sich ja immer, wieso denn eigentlich neue Kulturtechnik? Was ist denn da eigentlich im Sinne von neuer Kulturtechnik dran, wenn ich mit dem Computer umgehe? Was ich können muss, sind doch die traditionellen Kulturtechniken. Gemeint sein kann ja nicht, dass ich da Schreibmaschine, die Tastatur irgendwie bedienen können muss, um mit dem Computer zu arbeiten. Also die Kulturtechnik des Schreibens hat ja nichts damit zu tun, ob ich das dann nun auf einer Schreibmaschine mache oder ob ich das mit einem Griffel auf einer Schiefertafel mache. Das sind zwar unterschiedliche Realisationstechniken für Schreiben, aber die Kulturtechnik des Schreibens geht ja sozusagen diesen realtechnischen Voraussetzungen voraus. Ich muss ja sozusagen erstmal über die subjektive Technik des Schreibens verfügen, bevor ich dann im Umgang mit dem Griffel oder mit der Schreibmaschinentastatur tatsächlich Texte zustande bringen kann. Ich kann sicherlich auch einem was weiß ich, einem Tier, vielleicht einem Affen oder so, den Umgang mit einer Schreibmaschinentastatur beibringen, aber ich kann ihm nicht Schreiben beibringen. Und so kann ich ihm ja auch den Umgang mit einer Computertastatur beibringen, aber ich kann ihm nicht das Schreiben beibringen und ich kann ihm auch nicht die Kulturtechnik beibringen, die mit der Verwendung dieser Technologie zusammenhängt. Also gehen wir mal auf die traditionellen Kulturtechniken zurück und fragen uns, was denn an ihnen das Kulturelle ist. Die basale Kulturtechnik, die wir zunächst alle erlernen müssen und die nicht erst in der Schule erlernt wird, ist natürlich die des Sprechens. Wird in der Regel, weil sie so basal und selbstverständlich ist, gar nicht als eigene Kulturtechnik erwähnt, wenn von den Kulturtechniken die Rede ist. Meine Frage ist, welche Kultur gehört zum Sprechen? Meine Antwort darauf wäre eine Kultur, die sich zur Welt als einer sich aussprechenden und aussprechbaren verhält. Ich habe immer diese beiden Richtungen darin. Das eine ist, dass ich, um etwas über diese Welt sagen zu können, ja erst einmal sozusagen diese Welt vernommen haben muss. In einem gewissen Sinne muss ich also erst einmal gehört haben, was diese Welt denn mir sagt. Diese Welt muss mir sozusagen etwas sagen, damit ich sie dann wiederum auch aussprechen kann. Das ist also in den großen Weltreligionen ist dieses, dass die Welt, dort natürlich nicht die Welt in so einem kosmologischen Sinne, sondern durch einen personalen Gott repräsentiert, sich mir gegenüber ausspricht. Also die Welt spricht durch Gott zu mir und in dem und weil Gott zu mir spricht, kann ich sprechen und kann die Welt aussprechen. Aber das ist sozusagen ein Aussprechen dessen, was ich gehört habe. Welche Kultur gehört zum Lesen und Schreiben? Analog würde ich sagen, eine Kultur, die sich zur Welt als einer lesbaren und deshalb, würde ich jetzt wieder sagen, auch beschreibbaren verhält. Das ist dann die Vorstellung, dass ich sozusagen im Buch der Welt lese. Dass die Welt wie ein Buch ist oder wie ein Text ist, den ich entziffern kann. Verborgen, dieser Text. Und insofern ist das nicht jedem unmittelbar gegeben, wie auch die Welt nicht zu jedem spricht, jedenfalls nicht in gleicher Weise. Auch das Lesen können der Welt ist nicht etwas, was so ganz selbstverständlich jeder kann. Aber es ist die Voraussetzung dafür, dass dann diese Welt auch beschreibbar ist, das heißt, der Text, den ich sozusagen lese, wenn ich diese Welt betrachte und mir erschließe, dass ich diesen Text dann wiederum auch formulieren kann und aufschreiben kann. Also in einem von mir geschriebenen Text manifest werden lassen kann. Welche Kultur gehört zum Rechnen? Ja, eine Kultur, die sich zur Welt als einer berechenbaren verhält, das heißt eine Welt, die im Inneren mathematisch, als mathematisch strukturiert mir gilt. Und insofern diese Welt im Inneren, und die Naturwissenschaften zeigen uns das ja, mathematisch strukturiert ist und sich entsprechend auch in mathematischen Ausdrücken fassen lässt, in dem Maße, wie sich dies mir erschließt, wird die Welt auch berechenbar für mich. Und jetzt ist die Frage, welche Kultur gehört denn zum Computer? Und das Erste ist schon mal, dass es ja eigentlich anders heißen müsste. Denn es hieß ja nicht, welche Kultur gehört zur Schallwelle oder zum Stimmband. Oder es hieß auch nicht, welche Kultur gehört zur Druckerpresse oder zum Füller. Und es heißt auch hier jetzt nicht, welche Kultur gehört zum Rechenschieber, sondern es waren jeweils subjektive Techniken angesprochen. Sprechen, lesen, schreiben, rechnen sind Tätigkeiten des Menschen, subjektive Techniken. Die Geräte sind dann sekundär. Wenn ich jetzt sage, welche Kultur gehört zum Computer, dann ist das auf einmal eine ganz andere Frage. Es müsste also eher heißen, also zum Computon oder vielleicht zum Computing als Verb. Also genau gesagt müsste es also oben heißen, welche Kultur gehört zum Computing oder zum Computern, zum Computing. Und da wäre eben meine Antwort eine Kultur, die sich zur Welt als einer konstruierbaren, komputierbaren verhält. Also Computing heißt ja einfach nur zusammenstecken irgendwie. Ne? Zusammentun heißt es eigentlich nur. Put together. Darin ist gegenüber den vorherigen Kulturtechniken auch nochmal eine Akzentverschiebung enthalten. Nämlich in dem Sinne, dass vorher immer etwas war, was in dieser Welt sozusagen objektiv drinsteckte und sich mir mitteilte. Aber als etwas, was ich in dieser Welt lediglich sozusagen finden kann. Die Welt spricht zu mir. Die Welt ist als Text sozusagen für mich lesbar. Aber als ein Text, den ich erstmal nicht geschrieben habe, sondern den ich vorfinde und dann lesen kann und dann erst kann ich etwas schreiben. Und dass die Welt berechenbar ist, liegt darin, dass sie in sich selbst mathematisch strukturiert ist. Das heißt aber, es gibt sozusagen immer Bestimmungen auf Seiten der Welt, denen ich dann entspreche. Und hier wird das ein bisschen anders. Hier ist es sozusagen die Bestimmungslosigkeit der Welt. Die Bestimmungslosigkeit der Welt, die mir die Möglichkeit eröffnet, die Welt nach meinen Vorstellungen überhaupt erst zu produzieren, zu bestimmen, sie überhaupt erst zu schaffen. Wie gesagt, das findet alles nur im virtuellen Raum statt. Und nichts von dem, was im virtuellen Raum stattfindet, keine dieser Welten, die ich da produzieren kann, gibt es damit in der Wirklichkeit. Aber vermittelt über die Steuerungstechnologie setzt sich natürlich das, was ich in diesen virtuellen Maschinen, deren Gesamtheit ja dann als neu geschaffene virtuelle Welt betrachtet werden könnte, setzt sich das, was darin an Bestimmungen enthalten ist, um. Nämlich im Antreiben von realen Maschinen, die dann Teil unserer Lebenswelt werden. Und so findet dann möglicherweise so allmählich eine Umkehrung statt. Dass diese Welt immer weniger als eine uns gilt und erscheint, die wir zu nehmen haben, wie sie ist, und immer mehr als eine, die sich nach unseren Ideen und Vorstellungen zu richten hat. Und dieses sich richten nach oder sie hat sich zu richten nach, das realisieren wir technisch eben vermittels von Computersteuerung. Computergesteuerter Maschinerie. Über Computersteuerung werden unsere Ideen, die zunächst mal virtuell sind, aktual. Die Computersteuerung ist die Aktualisierung von realen Maschinen, ist die Aktualisierung des Virtuellen. Und insofern erscheint diese Welt auch jenseits des virtuellen Raums, also in unserer materiellen Lebenswelt, zunehmend als durch uns konstruierbare oder komputierbare, neu komputierbare. Und damit verändert sich unser Verhältnis zur Welt. Und wenn wir sagen, so verändert sich unser Verhältnis zur Welt, wie weit das gehen kann, ist dann immer noch die Frage. Und ob das heißt, dass die traditionellen Kulturtechniken damit aufgehoben sind, ist sicherlich eine ganz, ganz große Frage, wo ich also sagen würde, nein, als Antwort auf diese Frage. Aber das sage ich jetzt im Moment nur ganz thesenhaft. Es kommt ein neues Element, sozusagen eine neue Dimension von Weltverhältnis ins Spiel, mit der Computertechnologie, aber das heißt nicht, dass damit die traditionellen Bestimmungen der traditionellen Kulturtechniken aufgehoben werden, genauso wenig wie mit der Erfindung der Schrift die Sprache hinfällig wurde oder mit der Erfindung des Rechnens und der Erschließung der Berechenbarkeit der Welt damit die Lesbarkeit der Welt nicht mehr in Geltung gestanden hätte. Also dies kommt sozusagen hinzu zu den anderen Dimensionen in meiner Sicht und verdrängt sie nicht. Aber damit gibt es ein Nebeneinander und Ineinander von Konstruieren der Welt, das heißt von subjektiver Schöpfungskraft der Menschen. Und es bedeutet eben auch, dass die Vermittlung dieser neuen Kulturtechnik eben genau dies auch vermitteln sollte, nämlich die Konstruktionsfähigkeit zu unterstützen. Dies tritt also hinzu zu dem, dass weiterhin wir imstande sein müssen, die Welt auszusprechen, Texte über diese Welt zu gestalten und Berechnungen anzustellen. Ja, das war's für heute.